Ja, schönen guten Abend. Der Bitte, ein Grußwort zu sprechen, will ich gerne nachkommen. Vor allen Dingen aber war es für uns als GEW selbstverständlich, dass wir diese Veranstaltung auch materiell mit ermöglicht haben. Genauso wie wir vor etwas über einem Jahr die Veranstaltung anlässlich des 40. Jahrestages des Ministerpräsidenten oder sogenannten radikalen Erlasses in Göttingen mit unterstützt haben. Ich bin nicht Herausgeber, sondern verantwortlicher Redakteur unserer Gewerkschaftszeitung und werde auch ein Foto machen, aber von vorne, und zwar des Podiums, weil ich gerne in der nächsten Ausgabe da auch einen Bericht über diese Veranstaltung platzieren möchte. Die GEW Niedersachsen hat von Anfang an konsequent Stellung bezogen gegen die Politik der Berufsverbote. Und ich will das an dieser Stelle ruhig ergänzend sagen. In manchen Ländern hat es Probleme gegeben mit den sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die gewissermaßen parallel zur staatlichen Politik der Berufsverbote betrieben wurde. Dies hat in Niedersachsen nie eine Rolle gespielt. Wir haben dieses von vornherein nicht mitgemacht, sondern uns dagegen ausgesprochen. Und es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis die Gesamtorganisation dieses auch hinter sich gelassen hat und sich dafür nicht nur distanziert hat, sondern bei der Veranstaltung letztes Jahr in Göttingen auch um Entschuldigung gebeten hat dafür, dass es diese Fehlentwicklung gegeben hatte. Also in Niedersachsen, wo ich selber zuständig war, ab Ende der 70er Jahre für die Koordinierung aller Aktivitäten gegen die Berufsverbote, hat dieses keine Rolle gespielt. Mir stellt sich aufgrund meiner Kenntnis der Dinge, und ich bin jetzt mittlerweile schon sehr lange in der GEW aktiv, anders da, aber das sollten wir vielleicht an dieser Stelle jetzt auch nicht weiter ausführen. Wir haben dieser Politik der Berufsverbote von vornherein unser Nein entgegengesetzt. Es war ja klar, die Verfassungstreue, die dort eingefordert wurde von Bewerbern und Bewerberinnen für den öffentlichen Dienst, war im Kern nichts anderes als die Forderung nach Staatstreue. Da ging es nie darum, dass man sich an die Prinzipien der Verfassung hält, sondern was dort vor allen Dingen kritisiert und verfolgt wurde, war, dass sich kritisch zu den bestehenden Verhältnissen geäußert wurde und sich dagegen engagiert worden ist. Und wir haben es immer für verfassungswidrig gehalten, jemand mit beruflichen Nachteilen für die Wahrnehmung demokratischer Rechte zu bedrohen oder zu bestrafen. Und in den 70er Jahren gab es zum Beispiel eine Rechtfertigungsschrift für die Politik der Berufsverbote, verfasst bzw. herausgegeben von einem Ministerialrat im niedersächsischen Innenministerium namens Peter Frisch, der später dann auch, soweit ich weiß, Leiter des niedersächsischen Verfassungsschutzes wurde und auch des Bundesverfassungsschutzes. Der hat klein in klein diese Politik der Berufsverbote gerechtfertigt, und mir in Erinnerung geblieben ist vor allen Dingen folgende Passage, dass er sagte, da sieht man mal, wie skurril das teilweise war in den Begründungen, Marxisten könnten die Freiheit des weltanschaulichen Bekenntnisses für sich nicht in Anspruch nehmen, weil Marxisten wollten die Welt ja nicht nur anschauen, sondern auch verändern. Denke ich, war nun wirklich eine sehr prägnante Wendung, die dort zu lesen war. Und diese Position wurde eigentlich in späteren Jahren nochmal getoppt, einmal von dem Landesamt für Verfassungsschutz hier in Niedersachsen, aber vor allen Dingen von dem langjährigen CDU-Innenminister Schünemann, der also deutlich ausgeführt hat, auch auf eine Landtagsanfrage hin, dass der von der Linken benutzte Begriff des demokratischen Sozialismus nur scheinbar mit der FDGO vereinbar sei. Im Besonderen damit nicht kompatibel seien die Ziele der Entprivatisierung bestimmter Wirtschaftsbereiche, die sogenannte Wirtschaftsdemokratie, im Zusammenhang mit der Überwindung des Kapitalismus sowie die Bekenntnisse zu den Theorien von Karl Marx. So werde doch auf der Grundlage des Basisüberbaumodells davon ausgegangen, dass die Veränderung des Wirtschaftssystems auch eine der Staatsformen nach sich ziehen müsse. Wenn ich bei letztgenanntem mal ansetze, da wurde also ein gesellschaftswissenschaftlich-methodologisches Verfahren der Analyse auf den Index gesetzt. Das erinnert einen notwendigerweise an die Gerichtsverfahren, die es in den USA gegeben hat, wegen der Darwin'schen Lehre. Und das hat in gewisser Weise was Skurriles, aber auch was Brutales. Ich meine, wir alle wissen, dass die Auffassung, dass politische Selbstbestimmung auf lange Sicht nicht einhergehen können mit wirtschaftlicher Fremdbestimmung und Übervorteilung und dass die politische Demokratie zur wirtschaftlichen und sozialen Demokratie fortentwickelt werden muss, das hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg mindestens einen Moment lang, ob nun aus taktischen oder aus grundsätzlichen Erwägungen, sogar die CDU vertreten mit dem Ahlener Programm. Das galt dann irgendwann nicht mehr. Und die Ausfälle gegen die Wirtschaftsdemokratie, wäre ja mal interessant, was der sozialdemokratische Politiker und Gewerkschafter Naftali, der ja den Begriff der Wirtschaftsdemokratie geprägt hat und da auch ein Kontrastprogramm zu den Verhältnissen in der Endphase der Weimarer Republik skizziert hatte, und der später Arbeitsminister in Israel war und auch Leiter einer Arbeiterbank, was der dazu gesagt hätte, dass der Gedanke der Wirtschaftsdemokratie nicht mit demokratischen Prinzipien übereinstimmt. Und ich meine, dass Vertreter wie Marx, Engels und Bebel schon für Demokratie gestritten haben, als die Vorläufer heutiger Konservativer und Wirtschaftsliberaler noch dem halbfeudalen deutschen Obrigkeitsstaat mit seinem Klassenwahlrecht gehuldigt haben, bedarf auch keiner weiteren Erwähnung. Im Kern war und ist der Verfassungsschutz immer praktisch rechtskonservative Partei in der gesellschaftlichen Debatte und Auseinandersetzung gewesen. In den verschiedenen Berichten finden sich, so sehe ich das, zwar manche zutreffenden Beschreibungen über Narzissmus, Neonazismus und so weiter, aber nie ein Hinweis auf die sozioökonomischen Hintergründe und Interessenlagen. Und wenn jemand die verschiedenen Rechtsdiktaturen unter dem Begriff Faschismus zusammenfasst und da auch einen inhaltlichen Zusammenhang herstellt mit Herrschaftssicherung und Herrschaftsbewahrung, wird er natürlich unverändert beargwöhnt und wahrscheinlich auch beobachtet. Stattdessen erfolgt unter der Überschrift Extremismus nach wie vor Gleichsetzung mit linken Ideen und Bewegungen. Und da muss ich auch kritisieren, im Vorfeld der letzten Landtagswahl war gesagt worden, teils von den Grünen, teils von den Sozialdemokraten, dass die Rolle des Verfassungsschutzes anders definiert gehörte und dass man da auch Veränderungen betreiben müsste. Insbesondere auch die Partei der Linken sollte nicht mehr beobachtet werden. Was man zuletzt dazu vernehmen konnte, war, die Partei als Ganzes wird nicht mehr beobachtet, aber einzelne ihrer Gruppen und Personen werden unverändert beobachtet. Da ist es schwer, eine qualitative Differenz zu dem festzustellen, wie es vorher betrieben wurde. Die ÖTV und der DGB haben in den 60er Jahren schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass im Verfassungsschutz viele alte Kameraden unterwegs waren und dass sie nicht wirklich die Verfassung geschützt haben, sondern die bestehenden Gesellschaftsverhältnisse, die in weiten Bereichen sich in einem Widerspruch zur Verfassung befunden haben. Und da will ich abschließend auf folgendes Argument noch eingehen. Es wird ja inzwischen vielfältig die Geschichte von Institutionen aufgearbeitet und dabei, oh Wunder, festgestellt, wie viele Nazi-Kader nach 1945 ohne weiteres in die neuen Institutionen übernommen wurden beziehungsweise weiterhin ihre Arbeit machen konnten, nachdem der Faschismus eine militärische Niederlage erlitten hatte und sich gezeigt hatte, dass man zumindest teilweise aus herrschender Sicht aufs falsche Pferd gesetzt hatte und dass künftig Demokratie angesagt war. Inzwischen wird halt festgestellt, wie viele alte Nazis dort untergekommen sind und weiterhin ihr Unwesen getrieben haben. Und dann wird in einer weiteren Wendung gesagt, aus dieser Geschichte müsse man lernen. Aus dieser Geschichte müsse man lernen und deswegen dürften die Fehler, die man damals gemacht hatte, nämlich diese Leute aus diesen Funktionen rauszuhalten, müsse man jetzt die Konsequenz ziehen, dass einem das mit der so bezeichneten zweiten deutschen Diktatur nicht nochmal passiert, sondern dass man da eben die entsprechenden Leute, die da aktiv waren, auch möglichst konsequent aus öffentlichen Funktionen heraushält. Ja, und ich sage, im Kern dieses Argument des sogenannten historischen Lernens ist natürlich verlogen hoch drei. Denn im Kern waren es ja die gleichen antisozialistischen und antikommunistischen Grundmotive, die seinerzeit dazu führten, dass so viele nicht belangt, sondern weiterverwendet wurden und die später dann eben zur Abrechnung mit den Parteigängern oder Funktionären der DDR geführt haben. Und mit Verdikten gegen die DDR wird heute zugleich alles, was irgendwie mit Marxismus, Sozialismus zu tun hat, grundständig runterzureden und runterzumachen versucht. Es gibt also genügend Gründe, sich weiterhin sehr profunde mit alledem zu befassen. Wir als GEW fordern ohne Wenn und Aber weiterhin die Rehabilitation aller vom Berufsverbot Betroffenen und auch ihre materielle Entschädigung. Und es gibt, wie gesagt, Wachsamkeit ist auch weiterhin angesagt gegenüber allen Versuchen, den Geist der Verfassung in rechtskonservativer Manier auf die augenblickliche Verfassungswirklichkeit zu verkürzen und die öffentliche Diskussion über mögliche oder notwendige demokratische Alternativen zu behindern. Und in dieser Auseinandersetzung habt ihr die GEW auf eurer Seite.
Ja, vielen Dank, Richard Lauenstein. Ich möchte jetzt zu einem weiteren Grußwort bitten, Herrn Dr. Görges aus dem niedersächsischen Innenministerium.